So, ich habe beim Gerd beantragt, dass ich hier sitzen darf. Der hat nicht Nein gesagt. Ich hoffe, das ist okay. Könnt ihr mich so halbwegs sehen? Ansonsten gibt es in der ersten Reihe noch ein paar Plätze frei für alle Freiwilligen. So, es ist schön, hier bei euch zu sein. Ich fühle mich jetzt schon ganz wohl, aus einem einfachen Grund. Ich habe beim Gerd Riegel zu Hause übernachtet, der ist übrigens mein Schwager. Und da habe ich eine stillstehende Uhr entdeckt und hier auch. Das ist für Redner sehr von Vorteil. Wenn ihr eine Pause wollt, dann werft einfach irgendetwas und dann machen wir eine Pause. Also der Plan ist, dass wir heute bis ungefähr 16 Uhr hier sein können. Ist das richtig, Gerd? Die gucken alle so erstaunt. Ja, doch. Ich glaube, es gibt irgendwann eine Mittagspause und ansonsten versuche ich nach immer 50 Minuten eine Pause zu machen. Allerdings habe ich keine Uhr und die steht still. Ja, ihr könnt mir ja ein Zeichen geben. Hier, du hast eine große Uhr. Du kannst mir immer zeigen, wenn es 10 vor ist, dann machen wir vielleicht eine Pause. Ja? So, schön, dass es so viel Interesse am Hebräerbrief gibt. Ich habe mich gerade gefragt, als Eduard sagte, wenn man den Hebräerbrief liest, dann staunt man über jedes Kapitel. Als ich das erste Mal den Hebräerbrief gelesen habe, habe ich, glaube ich, nur Bahnhof verstanden. Aber ich war wahrscheinlich noch nicht so alt, reif, weise, erwachsen wie du. Ich habe erst vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren den Hebräerbrief so wirklich entdeckt. Und muss sagen, ich liebe diesen Brief, ich staune über diesen Brief und tatsächlich so, wie du das beschrieben hast, jedes Kapitel ist so voll von spannenden Dingen. Besonders interessant ist, dass im Hebräerbrief viele Themen und Aspekte vorkommen, die sonst nirgends in der Bibel vorkommen. Also der Hebräerbrief ist schon recht einzigartig, in vielerlei Hinsicht sehr fremd für uns, weil da viele Themen sind, die ganz stark aus dem Alten Testament kommen, viel mit dem Tempelkult zu tun haben. Und das sind Dinge, die doch recht weit von uns entfernt sind. Oder hat schon mal jemand von euch ein Lamm geopfert? Nicht? Wie kommt das? Ihr wohnt in Espelkamp, es ist ein sehr frommes Nest. Noch nie irgendwo gab es eine öffentliche Opferung eines Lammes oder eines sonstigen Rindvieches, hätte ich fast gesagt, irgendein Tier. All das macht ihr hier nicht mehr. Geschlachtet und gegessen schon. Ja, wenn ihr jetzt ehemalige Muslime wärt, dann wäre das vielleicht anders. Da kennt man das noch eher mit Schlachtungen und auch Opferungen. Ja, uns ist das fremd. Dadurch ist auch der Hebräerbrief ein bisschen weit weg für uns. Aber umso wertvoller, sich da reinzudenken, sich damit zu beschäftigen. Und es ist schön, dass wir heute viel Zeit dafür haben, um in einige dieser Themen einzutauchen, um dann zu sehen, was das Ganze eigentlich im Neuen Testament verloren hat. Und was das mit Jesus zu tun hat. Das große Thema des Hebräerbriefes ist Jesus. Ich werde da noch auf einige Dinge näher eingehen. Ich bin ziemlich gespannt, wie wir das schaffen, alles in einem Tag hier heute. Normalerweise unterrichte ich Hebräerbrief am Bibelseminar in Bonn in 30 Stunden. Heute haben wir so ungefähr 6 Stunden. Wenn ich irgendetwas zu schnell übergehe und euch das sehr interessiert, dann meldet euch einfach, dann kann ich das hoffentlich gerne vertiefen, auch Fragen beantworten. Verständnisfragen zwischendurch und am Ende und überhaupt, versucht es einfach, euch hier durchzusetzen und euch zu melden. Ich bin gern bereit dazu, ansonsten versuche ich durch das Material natürlich auch irgendwie durchzukommen. Wir haben 13 Kapitel, ich kann jetzt schon sagen, das 13. Kapitel schaffen wir ziemlich sicher nicht, auch wenn das total interessant ist. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Anhang, der fast nicht dazugehört, doch, der gehört aber ganz intensiv dazu. Aber das könnt ihr dann einfach in der stillen Zeit nächste Woche machen. Hebräer Kapitel 12, darüber werde ich morgen predigen und heute versuchen wir mal bis Kapitel 11 zu kommen. Ja? Wie gesagt, ich bin einigermaßen gespannt, wie das klappt. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Hat jemand von euch schon mal diese Sache hier vorne gesehen? Kennt das jemand? Hat jemand eine Ahnung, was das sein soll? Was wird auf dieser Grafik dargestellt? Ich verrate euch, das ist total biblisch, was da vorne ist. Es ist etwas Regenbogenartiges, ja. Und dann gibt es da noch ein paar Dinge, die irgendwie nicht zum Regenbogen gehören. Auch die Farben sind irgendwie komisch angeordnet für einen Regenbogen. Trotzdem sind es Bögen. Irgendeine Idee? Ja. Das ist ein schöner Begriff dafür. Audiospur hat was mit Kommunikation zu tun. Fällt dir in dieser Audiospur irgendetwas auf? Das, ja, und wo ist der größte Peak? Aha. Das Ganze stellt die gesamte Bibel dar. Bleiben wir mal bei da unten bei den weißen Strichen. Was könnte es sein? Also, ich sag's euch. Die Linien haben etwa das längste Kapitel in der Bibel. Also, für jedes Kapitel in der Bibel ist da ein Strich, also gute 1100. Jeder Strich ist ein Kapitel und man sieht das hier leicht abgesetzt, hell und dunkel, dass es immer ein neues Buch beginnt da. Das kann man vielleicht über den Beamer nicht so gut sehen. So, und jetzt bleibt die Frage, was haben denn diese Bögen, was hat es damit auf sich? Jawohl, das sind Beziehungen, das sind Verbindungen zwischen den Kapiteln. Je weiter die Verbindung weg ist, desto grüner wird es im Grunde genommen. Und je näher die Verbindung ist, desto näher ist es. Wo ist der Hebräerbrief? Ganz am Ende, fast ganz am Ende. Hier ist der Hebräerbrief. Woher weiß ich das? Naja, weil es ziemlich am Ende der Bibel ist. Und was noch? Was fällt auf bei den Bögen?
Das ist viel deutlicher.
Hier ist viel deutlicher. Hier ist ein ganz dicker Streifen mit vielen Bögen. Und die sind besonders hell, weil sie besonders weit gehen. Also hier gehen besonders viele Verbindungen weit zurück in der Bibel, nämlich ins Alte Testament. Diese Grafik wurde entwickelt von einem IT-Menschen zusammen mit einem Pastor. Da oben sind angeblich 63.000 Verbindungen eingezeichnet. Nachher machen wir eine Pause. Wer keinen Hunger hat, kann das nachzählen. Ja, was ich schön finde an dieser Grafik ist, ich meine, das mit den 63.000 Verbindungen, das ist natürlich immer so eine relative Sache, was ist eine Verbindung und was nicht. Aber was sehr deutlich wird, ist, im Hebräerbrief haben wir besonders viele alttestamentliche Einschläge, da bündelt sich das besonders. Natürlich gibt es auch Verbindungen innerhalb des Neuen Testaments, aber eben ganz besonders ausgeprägt geht es zurück ins Alte Testament. Was haben wir hier? Nee, der Römer ist wahrscheinlich hier. Das ist Matthäus. Matthäus hat in Kapitel 1 auch ganz viele Verbindungen, also haben wir hier auch ein bisschen helleren Streifen. Dann haben wir hier wahrscheinlich Lukas und hier den Römerbrief. Aber ihr seht, beim Hebräerbrief ist es ganz besonders gebündelt. Ich finde diese Grafik einfach cool. Die gibt es im Internet. Kann man sich einfach raussuchen. Wenn wir uns mit einem Bibelbuch befassen, dann interessieren uns die sogenannten Einleitungsfragen. Wer hat den Brief geschrieben? Wo wurde er geschrieben? Wofür wird er geschrieben? Für wen? Was ist der Anlass? Was ist die Struktur? All solche Dinge. Das beschäftigt uns auch im normalen Leben. Wenn ihr einen Brief bekommt, den aus dem Briefkasten holt oder eine E-Mail, dann guckt ihr ziemlich schnell auf die Betreffzeile oder auf die Adresse und entscheidet sehr schnell, woher kommt dieser Brief. Ist Werbepost, ab in die Mülltonne, braucht man gar nicht öffnen. Wenn der Absender irgendwie ein bisschen wichtiger ist, was weiß ich, die Stadt Espelkamp oder Pastor Gerd Riegel, dann macht ihr diesen Brief hoffentlich auf. Und so entscheiden wir anhand der Fakten, von wem kommt es, wann geschrieben, an wen gerichtet, ob wir den Brief öffnen und auch wie gründlich wir ihn lesen. Wenn jemand gerade frisch verliebt ist, guckt er besonders häufig auf sein Handy und liest seine WhatsApp-Nachrichten besonders intensiv, je nachdem, von wem sie kommen natürlich. Und ein bisschen ähnlich ist das auch mit den biblischen Büchern. Natürlich nicht, um zu entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig, aber um einzuordnen und zu verstehen, wer ist dieser Mensch? Aus welcher Situation hat er geschrieben, in welche Situation hat er geschrieben, warum hat er es geschrieben. Es hilft uns oft zu verstehen, was dieses Schreiben sagen will. Es hilft uns auch, wenn wir bestimmte Begriffe oder Ausdrücke verstehen wollen oder insgesamt Zusammenhänge. Wenn wir wissen, dieser Brief kommt zum Beispiel von Paulus, dann würden wir als Vergleichsliteratur die anderen Briefe von Paulus hinzuziehen. Ja, von Matthäus haben wir nur ein Schreiben. Wenn man die Begriffe Matthäus-Evangelium verstehen will, muss man vorsichtig sein, zu gucken, wie wird dieser Begriff im Römerbrief verwendet. Ja, der ist nämlich ein bisschen weiter weg und hat einen anderen Autor. Wir benutzen Begriffe nämlich unterschiedlich, mehr als wir denken unterschiedlich. Und so ist das auch bei den biblischen Büchern. Beim Hebräerbrief sind die Einleitungsfragen relativ einfach. Die Antwort ist, wir wissen fast nichts. Das ist einerseits eine Herausforderung, andererseits macht es das auch ein bisschen einfach. Also, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Hat jemand von euch eine Ahnung? Einen Vorschlag haben wir heute Morgen schon gehört. Paulus, das ist ganz einfach, russische Bibel aufschlagen, da steht es drin. Hebräerbrief von Paulus, Punkt. Die wissen das, was alle Deutschen und Luther nicht wussten. Die Geschichte hat ganz viele Vorschläge hervorgebracht. Ich lese euch mal ein paar vor. Paulus, also ist wirklich ein guter Vorschlag, denn der Hebräerbrief wirkt zumindest am Ende, als ob Paulus ihn geschrieben hätte. Da kommen dann irgendwie Grüße von Timotheus und er kündigt an, ich werde mit Timotheus kommen. Das ist irgendwie, das klingt für den geübten Bibelleser sehr paulinisch. Ja, und wie gesagt, also in manchen Übersetzungen steht dann einfach drin, Hebräerbrief von Paulus. Es gibt noch weitere Vorschläge, nämlich zum Beispiel Lukas, Clemens von Rom, das ist ein Kirchenvater, ein früher Kirchenvater, Silas, Apollos, Barnabas, Petrus, Philippus, Timotheus, Silvanus, Judas und dann, ganz interessant, Priscilla oder Maria, die Mutter Jesu. Komisch, oder? Es werden also auch Frauen vorgeschlagen und dafür gibt es einen gewichtigen Grund, dass eine Frau diesen Brief geschrieben haben könnte. In Hebräer 13, 22 steht, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Es kann nur eine Frau geschrieben haben, 13 Kapitel und sagen, ich habe mich kurz ausgedrückt. Das ist das humorvolle Argument dafür, dass eine Frau ihn geschrieben haben könnte, aber das ist natürlich scherzhaft gemeint. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Frau den Hebräerbrief geschrieben hat. Nicht, weil Frauen irgendwie dummer wären, sondern weil es für die damalige Kultur eigentlich undenkbar wäre. Auch sonst haben wir im Neuen Testament keine Schreiben von Frauen. Also es ist, diese Vorschläge sind manche ernst zu nehmen, manche sehr kreativ. Wir haben aber einen ernstzunehmenden Hinweis, und das ist nicht humorvoll jetzt gemeint, in Hebräer 2, Kapitel 2, Vers 3, haben wir einen indirekten Hinweis. Da heißt es, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Was sagt uns dieser letzte Nachsatz über den Schreiber?
Also Paulus hat ja von Jesus direkt die Weisung bekommen und nicht sich das von den anderen angeeignet.
Ja, von wem hat Paulus das gehört? Ja, bei welcher Gelegenheit?
Aber hat Paulus nicht eine Anweisung, also war der nicht erstmal weg vom Fenster und hat
Ja, tatsächlich nicht von Jesus. Paulus ist Jesus höchstwahrscheinlich persönlich nie begegnet, zumindest erwähnt er das nirgends. Und das unterscheidet ihn ja von den anderen Aposteln. Die anderen Apostel haben live mit Jesus gelebt, 3 Jahre oder weniger mit ihm Zeit verbracht. Und bei Paulus ist das anders. Er ist der Apostel, der Jesus nie persönlich gesehen hat. Das, was du richtig sagst, ist, dass Jesus Paulus erschienen ist und er persönliche Anweisungen bekommen hat. Aber der Schreiber bezieht sich hier offensichtlich auf die Zeit, als Jesus auf der Erde lebte. Und da fällt Paulus raus. Ja? Du bist völlig auf dem richtigen Weg. Diese Aussage ist ein Hinweis darauf, dass der Schreiber kein Augenzeuge ist. Er gehört nicht zum engeren Jüngerkreis Jesu, denn er sagt, die Verkündigung des Herrn, die Verkündigung, das, was Jesus gepredigt hat, sagt er, ist uns überliefert worden von denen, die es gehört haben. Wir würden sagen, die es live gehört haben, die direkt dabei waren. Also er ist in der zweiten Reihe sozusagen. Dafür kommt Paulus in Frage, weil er nicht persönlich Jesus nachgefolgt ist, als Jesus noch auf der Erde lebte. Und das erklärt auch, warum hier die meisten der Jünger nicht vorkommen. Übrigens, aus diesem Grund fliegt eigentlich Petrus aus dieser Liste raus. Petrus war ein Augenzeuge, er wird den Hebräerbrief höchstwahrscheinlich nicht geschrieben haben. Aber das ist mit ein Grund, warum hier so teilweise merkwürdige Namen vorschlagen. Ja, also so ein Clemens von Rom halte ich auch für recht unwahrscheinlich. Andere auch, das mit den Frauen hatte ich schon kommentiert. In die engere Auswahl gehören ziemlich sicher Paulus und Lukas. Mir ist mal eine merkwürdige Geschichte passiert. Ich habe mich mal mit einem Professor unterhalten. Und ich habe mich für ein Stipendium beworben in den USA und wir haben dieses Gespräch, der Mann hatte da Einfluss drauf. Und dann fragte er mich, also kamen wir irgendwie ins Gespräch, ich habe mein Studium abgeschlossen mit einer Arbeit über den Hebräerbrief. Und dann fragt dieser Mann mich, ja was denkst du denn, wer den Hebräerbrief geschrieben hat? Und ich sage so in meinem jugendlichen Leichtsinn, es ist völlig egal, man kann es nicht wissen und die Frage ist auch total irrelevant. Der Hebräerbrief ist auch so gut zugänglich. Der hat nur höflich genickt und wir haben uns weiter unterhalten und ein bisschen später habe ich erfahren, der Mann hat seine Doktorarbeit über die Frage geschrieben, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Und ich sage diesem weisen Menschen, das ist völlig irrelevant. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich Lukas ihn geschrieben hat. Es ist ein bisschen ausführlicher, seine Untersuchung. Im Wesentlichen hat es damit zu tun, dass das Thema Hohepriester im Lukas-Evangelium eine gewisse Rolle spielt. Mehr als in den anderen Evangelien und mehr als in allen anderen Briefen. Das heißt, im Lukas-Evangelium wird an mehreren Stellen der Hohepriester thematisiert. Ich finde dieses Argument, man muss vorsichtig damit sein, weil im Lukas-Evangelium wird nie gesagt, Jesus ist Hohepriester, sondern einfach das Hohepriestertum insgesamt. Bei Johannes, bei der Geburt von Jesus und dann auch am Ende, bei der Passion, spielt der Hohepriester im Lukas-Evangelium eine größere Rolle. Ein paar andere Argumente, man guckt da, welche Wörter werden verwendet und so. Also Paulus und Lukas sind sicherlich gute Kandidaten, aber am Ende muss man sagen, wir wissen es nicht. Und zwar sehr bewusst. Der Hebräerbrief ist offensichtlich bewusst anonym geschrieben. Der Schreiber wollte seinen Namen nicht nennen. Und was denkt ihr, welche Gründe könnte es dafür geben? Warum würde man einen Brief anonym schreiben? Jawohl, unter anderem aus Demut. Das gibt es tatsächlich auch sonst in der Geschichte immer wieder. Entweder in gefährlichen Situationen wurden Schreiben, Briefe, andere Schriftstücke anonym geschrieben oder eben aus Demut, aus Zurückhaltung. Und das haben wir im Hebräerbrief. Ich glaube, das ist die Erklärung, die beste Erklärung dafür. Der Hebräerbrief beginnt nämlich ganz außergewöhnlich. Anders als die anderen Briefe. Ja, wir kennen das von den Paulusbriefen, aber auch von anderen Schriftstücken. Da stellt sich der Schreiber erstmal vor. Paulus nennt einige seiner Titel, nennt einige der Themen, die nachher kommen. Ganz oft verteidigt er seine Autorität als Apostel, erklärt sozusagen, warum er die Autorität hat, in diese Gemeindesituation hineinzusprechen. Oft sagt er, dass er die Gemeinde gegründet hat oder ähnliche Dinge. Der Hebräerbrief ist komplett anders. Der Hebräerbrief fällt direkt mit der Tür ins Haus, platzt rein und beginnt direkt mit Jesus, mit dem Hauptthema des gesamten Hebräerbriefes. Interessanterweise haben wir trotzdem am Ende Hinweise darauf, dass die Empfänger wissen, wer der Schreiber ist und der Schreiber bestimmte Empfänger im Blick hat. Also zunächst einmal schon ein früher Kirchenvater hat den weisen Spruch gesagt, Origenes, wer indes tatsächlich den Brief geschrieben hat, Gott weiß es. Das ist übrigens immer eine gute Antwort. Wenn ihr irgendwas nicht wisst, sagt einfach, Gott weiß es. Könnt ihr auch in der Mathearbeit, wenn ihr nicht wisst, was ihr schickt, Gott weiß es. Ist immer richtig, kann kein Lehrer sagen, ist falsch. Also gerade an der christlichen Schule, versucht das mal. Ein moderner Ausleger sagte mal, niemand muss wissen, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, um ihn zu verstehen. Und das würde ich genauso unterschreiben. Also es ist hilfreich zu wissen, wer den Brief geschrieben hat. Manchmal wäre es hilfreich. Aber der Hebräerbrief selbst in sich ist sehr selbsterklärend. Und man hat kaum Texte oder Abschnitte, wo man denkt, ja, könnten wir das jetzt mit dem Römerbrief vergleichen. Da muss man etwas zurückhaltend sein. Aber das ist kein größeres Problem. Übrigens, dass ein Schreiben anonym geschrieben ist, ist auch noch kein Problem. Also in der liberalen Theologie sagt man ja über manche Schriftstücke im Neuen Testament, sie wären Pseudepigraphen, also pseudonym geschrieben. Es wäre ein anderer Name dran geschrieben worden. Zum Beispiel wird immer wieder behauptet, der Titusbrief zum Beispiel oder die Pastoralbriefe Timotheus, Titus, wären nicht von Paulus, sondern da hat jemand später das geschrieben und dann dran geschrieben, ja, das ist von Paulus, damit das mehr Autorität hat. So, das wird in der liberalen Theologie oft behauptet. Ist problematisch, ist schwierig, ist, denke ich, ein völlig falscher Ansatz. Anonym und Pseudonym sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja? Pseudonym bedeutet eine Falschzuschreibung, falschen Namen dran zu schreiben. Also ich schreibe etwas und sage, das hat Gerd Riegel geschrieben, obwohl ich nicht Gerd Riegel bin. Anonym bedeutet, ich schreibe keinen Namen dran und das ist völlig legitim. Ja? Das ist was völlig anderes. Deswegen ist die Anonymität kein Problem. Im Übrigen haben wir das im Alten Testament eventuell auch manchmal. Wir wissen nicht genau, wer das Buch Nehemia geschrieben hat, möglicherweise Esra. Wir wissen nicht genau, wer das Buch Maleachi geschrieben hat. Es ist nicht klar, ob Maleachi wirklich ein Mann namens Maleachi war, denn das Wort Maleachi bedeutet einfach mein Bote und es trifft für jeden Propheten zu. Und es wird nicht völlig klar und Maleachi macht das auch nicht klar. Er sagt nicht, ich, Maleachi, geboren oder aus der und der Familie. Das kommt alles in diesem Buch nicht vor. Insofern wissen wir nicht, war da ein Prophet, der Maleachi hieß, oder ist da einfach ein Buch? Es könnte sein, dass der Prophet Maleachi von Esra geschrieben wurde, ja, und dass er es anonym geschrieben hat. Also ich will euch nicht verwirren, ich will nur sagen, Diese Anonymität ist überhaupt kein Problem. Das muss man einfach nur wahrnehmen und darf das auch so stehen lassen. Übrigens, der Gerd hat mir gesagt, ich soll nicht zu viel Zeit mit Einleitungsfragen. Der guckt schon wieder ernst. Der kann gar nicht, der guckt immer freundlich. Der Ort. Wo wurde der Brief geschrieben? Wir haben einen Hinweis in Kapitel 13, Vers 24. Grüßt alle eure Führer und Heilige. Im Deutschen ist vielleicht die bessere Übersetzung. Grüßt alle eure Leiter und alle Heiligen. Es grüßen euch die von oder aus Italien. Wie eindeutig ist dieser Hinweis? Der ist überhaupt nicht eindeutig. Das Einzige, was diese Aussage sagt, ist, in der Nähe des Schreibers befinden sich gerade Italiener. Der Hinweis sagt uns aber nicht, wo er sich gerade befindet. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten. Also erstens, diese Aussage, die aus Italien, kann bedeuten, die jetzt in Italien wohnen. Das heißt, er sitzt zum Beispiel in Rom, schreibt diesen Brief nach Jerusalem und sagt, und die Italiener, die hier bei mir sind, die grüßen euch. Das geht aber auch genau andersrum. Es kann sein, dass dieser Brief von, sagen wir mal, Jerusalem nach Rom geschickt wurde. Und vielleicht sitzt der Schreiber gerade in Jerusalem in einer italienischen Pizzeria, schreibt einen Brief und der Pizzabäcker sagt, was schreibst du da? Ich schreibe einen Brief an die Römer. Sagt er, ach, grüß die mal, ich bin auch Italiener. Versteht ihr? Also es geht ja auch andersrum. Die Grüße von Italienern, schon damals gab es Italiener überall, genauso wie heute. Und gerade im Römischen Reich ist das klar, überall sind Römer. Du kannst von überall nach überall schreiben und sagen, es grüßen euch die Italiener. So wie mit Russlanddeutschen in Deutschland. Ne? Wenn man sagt, grüßen euch die Russlanddeutschen, die können überall sein. Es geht auch andersrum. Man kann den Brief auch von Jerusalem nach Korinth schicken. Und da sind auch überall Italiener. Also wir haben den Hinweis, es grüßen euch die aus Italien, aber es hilft uns nicht weiter bei der Frage, woher geschrieben und wohin geschickt. Es geht in jede Richtung. Okay? Man muss dazu sagen, der Schreiber, den interessiert es gar nicht, ob wir heute wissen, von wo nach wo das ging. Ja? Deswegen ist das uneindeutig gehalten. Genauso uneindeutig ist die Frage nach der Zeit, wann wurde der Hebräerbrief geschrieben. Es gibt zwei Vorschläge, 60 bis 100 nach Christus, vermutlich 70 nach Christus, vor 70 nach Christus. So, das ist genau die Zeitspanne, in der alle neutestamentlichen Schriftstücke entstanden sind, oder ein bisschen früher. Warum ist 70 der Schnitt? Weiß das jemand? Warum ist 70 nach Christus ein besonderes Datum? Jawohl, Zerstörung des Tempels. Und was hat das mit dem Hebräerbrief zu tun? Hast du eine Idee? Jawohl. Und was würden wir erwarten im Hebräerbrief? Aha, aber kennen Sie das, obwohl der Tempel vor 10 Jahren zerstört wurde? Die würden das noch immer gewusst haben. Vor allen Dingen lesen sie ja immer noch das Alte Testament. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Wenn, also 70 nach Christus ist das Ereignis in der jüdischen Geschichte, die Zerstörung des Tempels. Und in einem Schreiben wie dem Hebräerbrief, das sich so intensiv mit dem Alten Testament befasst, würden wir irgendwo einen Hinweis darauf erwarten, der Tempel ist schon zerstört oder der Tempel wird noch zerstört. So, und das Interessante ist, das haben wir im Hebräerbrief tatsächlich nicht. Die Sache wird noch komplizierter dadurch, dass der Hebräerbrief überhaupt nicht über den Tempel spricht. Worüber ist im Hebräerbrief viel die Rede? Bitte? Ja, über die Priester. Es geht schon noch ein bisschen weiter. Opfer, was noch? Also Priester gehören in den Tempel, Opfer auch. Ist von irgendeinem Gebäude oder von irgendeinem Raum die Rede? Ja, das Allerheiligste. Und wie wird darüber geredet? Wo gab es Allerheiligste? Ich drehe die Frage einfach mal um. Jawohl, sehr gut. Es gab ein Allerheiligstes in der Stiftshütte und später im Tempel. Der Hebräerbrief spricht vom Allerheiligsten und zwar immer von der Stiftshütte. Das ist ganz interessant. Die Stiftshütte war der Vorläufer des Tempels. Die Stiftshütte war für die Zeit, als sie von Ägypten ins verheißene Land unterwegs waren. Da hatten sie die Stiftshütte und als sie im verheißene Land waren, haben sie den Tempel aufgebaut. Also die Juden hatten schon seit Hunderten von Jahren, seit eigentlich über 1000 Jahren, keine Stiftshütte mehr. Sie hatten die Zeit des Tempels, dann war der Tempel zerstört, dann hatten sie den nächsten Tempel. Interessanterweise spricht der Hebräerbrief immer von der Stiftshütte, nicht vom Tempel. Das heißt, wir haben da auch keinen Hinweis, dass der Schreiber sagt, ja, der Tempel wurde zwar gerade zerstört, aber es ist kein Problem. Oder andersrum, dass er, wie Jesus sagt, der Tempel wird bald zerstört werden, aber auch das ist kein Problem. Ja, wir haben beides im Hebräerbrief tatsächlich nicht. Wir haben einen ganz vagen Hinweis, kommen wir später wahrscheinlich noch zu, ich sollte nicht zu viel versprechen, einen ganz vagen Hinweis darauf, dass der Tempel im Vergehen ist. Nicht der Tempel, sondern die Stiftshütte. Da geht es insgesamt um den Tempeldienst und da wird angedeutet, das ist im Vergehen, also das hat ein Ablaufdatum, das ist bald Vergangenheit. Aber auch dieser Hinweis ist nicht ganz klar, kündigt er an, dass der Tempel oder die Stiftshütte bzw. der Tempel bald nicht mehr existieren oder ist das auch tatsächlich im Nachhinein. Der Tempel ist zerstört und es ist kein Problem. Ich neige wegen dieser einen Aussage, es müsste am Ende von Kapitel 9 sein, neige ich ganz vorsichtig dazu zu sagen, wahrscheinlich ist der Hebräerbrief vor der Zerstörung des Tempels geschrieben. Es ist Kapitel 8, Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Das ist der klarste Hinweis darauf, wobei er hier vom Bund spricht, aber der war ganz eng an den Tempeldienst gebunden, den er vorher beschreibt. Also ich würde die Vermutung aufstellen, wahrscheinlich noch vor der Zerstörung des Tempels. Sonst wäre auch die Argumentation im Hebräerbrief noch ein bisschen einfacher. Dann hätte der Schreiber sagen können, der Tempel ist zerstört, aber sehnt euch nicht daran, den Tempel wieder aufzubauen. Wir haben einen besseren Hohepriester, wir haben ein besseres Opfer, wir haben ein besseres Haus, einen besseren Tempel, dem wir wirklich dienen, einer besseren Stiftshütte. Aber man kann sich da nicht so ganz festlegen. Wir kommen zum nächsten Bereich und da wird es ein bisschen klarer. Also ich bin nicht nur hier, um euch zu sagen, ich weiß eigentlich nicht. Ein paar Sachen kann man wissen, bei den Empfängern wird es ein bisschen deutlicher. Unklar ist erstmal, was bedeutet die Überschrift an die Hebräer? Diese Überschrift ist alles andere als eindeutig. Sie kann sprachlich gemeint sein, Menschen, die Hebräisch sprechen. Sie kann lokal gemeint sein, Menschen, die im Kerngebiet des jüdischen Volkes leben. Es kann national gemeint sein, an Juden, die irgendwo leben. Die waren damals schon sehr zerstreut. Oder eben symbolisch. Denn das Wort Hebräer bedeutet eigentlich Fremder oder Wandernder. Und das kommt von dem wandernden Abraham, der viel unterwegs war. Das Letzte klingt für uns vielleicht etwas merkwürdig, aber im Hebräerbrief zieht sich ein Bild, eine Metapher durch den ganzen Hebräerbrief. Und das ist dieses Thema, wir sind unterwegs. So wie Israel von Ägypten ins verheißene Land unterwegs war, so sind wir als neutestamentliche Christen unterwegs. Seit der Bekehrung sind wir unterwegs ins verheißene Land, in den Himmel, und wir sind aber jetzt unterwegs. Und diese Wegstrecke, dieses Unterwegssein, es könnte sein, dass diese Überschrift, die relativ alt ist, in sehr alten Dokumenten des Hebräerbriefes taucht diese Überschrift schon auf, dass die eigentlich symbolisch gemeint ist. So, jetzt endlich mal zu Dingen, die eindeutiger sind. In Hebräer 13 wird deutlich, der Schreiber hat sehr konkrete Empfänger im Blick. Er weiß, an wen er schreibt, denn er sagt ja, ich werde bald zu euch kommen. Kapitel 2, Vers 3 hatten wir schon gelesen, er spricht von der zweiten Generation. Er sagt, wir haben das von denen gehört, die Jesus live gehört haben. Er schließt sich und die Empfänger mit ein. Das ist ganz wichtig, es ist nicht die erste Generation von Christen, sondern die zweite. Wobei immer die Frage ist, was ist Generation, richtig? Generationen sind irgendwas 20, 25 Jahre, dann hat man eine neue Generation. Wir haben in Kapitel 5, Kapitel 10 und Kapitel 13 noch weitere Hinweise. In Kapitel 5 heißt es, darüber, da beginnt ja gerade das Thema über den Hohenpriester, darüber haben wir noch viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also wenn man Christen vorwirft, dass sie träge geworden sind, dass sie eigentlich der Zeit nach, also wenn man schaut, wie lange sind sie schon Christen, sollten sie Lehrer sein, aber sie brauchen immer noch Kinderstunde und Glaubensgrundkurs. Wenn man das jemandem vorwirft, das kann man eigentlich nur machen, wenn jemand schon länger Christ ist, richtig? Also wenn jemand sich letzten Monat bekehrt hat und man ihm sagt, du müsstest schon Lehrer sein, aber du brauchst immer noch Glaubensgrundkurs, dann ist das ein bisschen merkwürdig, der Vorwurf. Aber wenn jemand schon 30 Jahre Christ ist und immer noch bei den Anfangsgründen, bei den Glaubensgrundlagen ist, dann kann man sagen, hör mal, irgendwie dein Eifer des Anfangs ist weg. Du bist irgendwie träge und gleichgültig geworden. Und das zeigt uns, dass die Empfänger schon länger Christen sein müssen. Es wird noch deutlicher in Kapitel 10. Da sagt er zu ihnen, gedenkt aber, Kapitel 10, Vers 32, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, also nachdem ihr euch bekehrt habt, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Also, er kann in die Vergangenheit der Empfänger gucken und sagt, früher habt ihr als Christen anders gelebt, früher wart ihr sehr konsequent, früher wurdet ihr verfolgt und für euch war das in Ordnung, ihr habt das mit Freude angenommen und jetzt ist es anders geworden. Ja, auch hier sehen wir wieder, es ist eine spätere Generation. Menschen, die schon seit längerer Zeit, man kann sich nicht festlegen, ich weiß nicht, 10 Jahre, 20 Jahre, ich würde vermuten eher im Bereich 20 als 10. Also man ist schon länger dabei, hat Verfolgung erlebt. Jetzt sind ruhigere Zeiten angebrochen und die Leute werden gleichgültig. Kapitel 13, Vers 7, noch ein Hinweis. Gedenkt eurer Führer oder eurer Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Also, dass man einer Gemeinde sagt, schaut euch eure früheren Leiter an. Das kann man auch nur machen, wenn da eine Leitergeneration alt geworden ist. Ob sie nun noch lebt oder schon verstorben ist, wird hier nicht klar in dem Ausdruck. Aber man soll schauen, wie sie bis zum Ende Gott treu geblieben sind und von ihnen soll man lernen. Ja? Also all diese Dinge zeigen uns, es sind nicht ganz junge Christen, es ist nicht eine Gemeinde, die vor 5 Jahren gegründet wurde, sondern es sind Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und das sind dann auch die Probleme oder daher erklären sich auch die Probleme, die diese Menschen haben. Denn das Hauptproblem, das der Schreiber im Hebräerbrief behandelt, ist Trägheit. Trägheit, nachdem man eifrig gestartet ist als Christ, ist man mit der Zeit träge geworden. Gleichgültig, oberflächlich, ist alles nicht mehr so wichtig, ist alles nett und gut, schön, dass es das gibt, aber man ist nicht mehr mit Begeisterung dabei. Und das ist das Hauptproblem, dem der Hebräerbrief begegnet. Ja, Glaubensmüdigkeit oder Trägheit. Ein moderner Ausleger sagt, der Hebräerbrief ist einer der aktuellsten Briefe des Neuen Testaments. Ich habe kurz gestockt und dachte, Moment, der Hebräerbrief ist so weit weg mit den ganzen Opfer- und Tempelkult und Stiftshütte. Aber von der Problematik, die er anspricht, ist der Hebräerbrief top aktuell für unsere Zeit, glaube ich. Gerade in der westlichen Gesellschaft, gerade in einem Land wie Deutschland. Weil genau das, wenn es Verfolgung gibt, dann sind die Christen eifrig dabei, weil da wird einfach von Startseiten Spreu vom Weizen getrennt. Der Preis fürs Christsein ist so hoch, da bist du wirklich nur dabei, wenn du überzeugt bist. Und dann bist du auch richtig dabei. Nur in einer Zeit, in der wir leben, in einem Land, in dem wir leben, in dem alles so friedlich und harmonisch und ziemlich harmlos ist, da ist die Gefahr groß, die der Schreiber des Hebräerbriefes thematisiert. Nämlich Glaubensmüdigkeit, Trägheit. Man ist schon lange dabei, aber man wird immer gleichgültiger. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Und das ist mit ein Grund, warum der Hebräerbrief total aktuell ist und viel zu sagen hat. Sehr wachrüttelnd ist, sehr herausfordernd. Und trotzdem, oder gerade deshalb, so spannend. Ja, ein anderer Ausleger sagte mal, der Hebräerbrief ist eigentlich wie so ein Melchisedek. Wir wissen nicht, wo er herkommt, wir wissen nicht, wo er hingeht. Aber zu sagen hat er trotzdem etwas Wichtiges. Einige Besonderheiten des Hebräerbriefes noch in Bezug auf den Aufbau. So, langsam brauche ich eine Uhr. Ja. Der Aufbau des Hebräerbriefes ist außergewöhnlich. Ich sage die ganze Zeit Hebräerbrief, weil sich das so eingebürgert hat. Der Hebräerbrief ist gar nicht durch und durch wie ein Brief. Er beginnt eigentlich wie ein Buch oder genauer wie ein Gedicht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in der Schule, wenn man irgendein wichtiges Buch gelesen hat, von Shakespeare oder von sonst irgendjemandem, dann hat man immer die ersten Sätze, die ersten Zeilen ganz besonders analysieren müssen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben immer so die erste Seite so lange analysiert, dass ich dachte, wir wären mit dem Buch nie fertig. Aber man guckt die erste Seite in einem gut geschriebenen Buch immer besonders lange an, weil ein guter Autor in den ersten Zeilen ganz viel von dem Inhalt schon andeutet, was sich später in dem Buch entfaltet. Das machen einfach gute Literaten so. Und das ist beim Hebräerbrief tatsächlich auch so. Der Hebräerbrief hat einen ganz kunstvollen Anfang. Das wird in den deutschen Übersetzungen nicht ganz so deutlich, im griechischen Text ist das noch viel deutlicher. Also Hebräer Kapitel 1, gerade die ersten vier Verse, das ist sozusagen der Shakespeare-Abschnitt in der Bibel. Das ist Zwischendurch ist der Hebräerbrief wie eine Predigt. Achtet mal darauf, die meisten Leute predigen so, dass sie einen Bibeltext vorlesen, dann den Bibeltext erklären, dann eine Veranschaulichung bringen und dann eine Anwendung. Das lernt man so ziemlich auf jeder Bibelschule, das so zu machen. Und im Hebräerbrief haben wir genauso einen Aufbau. Das ist ungewöhnlich. Wir kennen das vom Römerbrief, ne? Paulus kann 11 Kapitel Theologie oder Theorie entfalten und ab Kapitel 12 sagt er, und das bedeutet jetzt, weil Gott das alles getan hat, deshalb sollten wir das und das und das und das tun. Also ganz viel Theorie und dann ein praktischer Block am Ende. Im Hebräerbrief ist das anders. Es ist immer so ein Hin und Her. Ein Kapitel Theorie, dann ein bisschen Anwendung. Theorie, Anwendung. Theorie, Anwendung. Und das Ganze 5-mal. Die meisten Predigten haben 3 Punkte. Hebräerbrief-Predigt hat 5 Punkte. Am Ende haben wir aber dann Kapitel 13 und das wirkt wieder sehr wie ein Brief. Ja, es wirkt ein bisschen wie ein Anhang, ganz konkrete, kurze Anwendungen noch und kurze Grüße, eine Gebetsempfehlung und so weiter. Und das macht den Hebräerbrief etwas außergewöhnlich im Neuen Testament. Man könnte sagen, er ist eigentlich so etwas wie eine zugesandte Predigt. Als ob man eine Predigt aufgeschrieben hätte, Grüße hinten dran gehängt hätte und sie verschickt. Die Absicht des Hebräerbriefes ist sehr deutlich in Hebräer 13, Vers 22. Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Ich habe euch kurz geschrieben, darüber hatten wir schon geredet. Aber dieser Begriff, dieses Wort der Ermahnung oder der Ermutigung, das zeigt uns, wofür der Hebräerbrief geschrieben ist. Ja, er will die Christen ermahnen, er will sie wachrütteln und er will sie ermutigen. Und dieser Vers, den Eduard uns am Anfang gelesen hat, bringt das schön auf den Punkt. Werft euer Vertrauen nicht weg, sondern bleibt ausgerichtet auf die Hoffnung in Christus. Bleibt darauf ausgerichtet. Das will der Hebräerbrief erreichen, das will der Schreiber erreichen. Die Christen ermahnen, ermutigen, weiter dran zu bleiben, wieder mit Eifer nachzufolgen. Das hat er kurz gemacht in 13 Kapiteln. Wir machen das kurz in 6 Stunden. Hier mal kurz einen Überblick über die Struktur. Ich hatte es gerade kurz erklärt. Es ist ein Hin und Her zwischen Theorie und Praxis. Kapitel 1, 1 bis 14 ist sozusagen Theorie. Dann kommt ein kurzer Praxisteil, 4 Verse. Dann geht es zurück in die Theorie, dann wieder in die Praxis. Und das Spannende ist, auf der Theorieseite, da entfaltet er die Themen immer weiter. Ja, da kommen immer neue Aspekte dazu. Bei der Praxisseite kommen nicht immer neue Dinge dazu, sondern er sagt im Grunde genommen mit verschiedenen Wörtern, mit verschiedenen Bildern immer wieder das Gleiche. Das ist auch sehr außergewöhnlich. Wir schauen uns das nachher an. Diese praktischen Teile, die nennt man auch die Warnpassagen im Hebräerbrief. Ich werde nachher näher darauf eingehen, wenn wir zu Kapitel 6 kommen. Das Interessante ist eben, wie ich schon gerade andeutete, im Praxisteil schlägt der Schreiber immer in die gleiche Kerbe. Er hat immer die gleiche Mahnung mit anderen Wörtern. Und am Ende dann Kapitel 11, oder fast am Ende, ist ein besonderes Kapitel, das die meisten kennen, die Liste von Glaubenshelden, so nennen wir die oft. Das sind sozusagen Veranschaulichungen. Nochmal am Schluss ganz viele Beispiele von Menschen, die das gelebt haben, wofür der Schreiber eigentlich ermutigen will mit dem ganzen Schreiben. Kapitel 12 ist nochmal eine Warnpassage und dann die Schlussmahnungen und der Briefschluss. Gut, wir machen gleich eine Pause. Was ist das Thema des Hebräerbriefes? Viele würden spontan sagen, ja, Jesus als hoher Priester. Das ist ein guter Vorschlag, aber das beschreibt nicht den gesamten Hebräerbrief. Der Hebräerbrief hat viel mehr Facetten. Ich schlage vor, dass wir sagen, das Thema des Hebräerbriefes ist schlicht und ergreifend besser oder besser als. Denn es zieht sich durch den gesamten Hebräerbrief, mit Jesus ist alles besser. Und der Schreiber in den Theorieteilen greift verschiedene Aspekte aus dem Alten Testament auf. Und da kommen sie alle vor. Mose, Abraham, David, die Priester, also die normalen Priester, die hohen Priester, die Opfer, der Tempel, das Reden Gottes, all diese Dinge aus dem Alten Testament kommen vor und jedes Mal sagt der Schreiber, aber wisst ihr was, wir haben etwas noch Besseres. Wir haben Jesus. Und was mir ganz wichtig ist an der Stelle, dass ihr das auf jeden Fall mitnehmt, im Hebräerbrief haben wir keine Abwertung des Alten Testaments und erst recht nicht des Judentums. Es sagt nicht, ach, im Alten Testament, das war alles irgendwie schlecht und verwerflich und Unsinn und irgendwas. Das haben wir nicht. Im Hebräerbrief haben wir immer wieder die Betonung, ja, mit Jesus ist alles besser, wir haben die Steigerung. Aber im Alten Testament, das war auch Gottes Wille. Es war Gottes offenbarter Wille, das, was im Alten Testament getan wurde, das hat Gott so eingerichtet, aber das war vorläufig eingerichtet. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt immer wieder, schon im Alten Testament wird deutlich, es ist unvollkommen, was wir im Alten Testament haben. Es ist vorläufig. Es ist sozusagen wie eine Trockenübung, ein bisschen platt ausgedrückt. Diese Rituale, diese Zeremonien, diese Abläufe, diese Einrichtungen, wie Tempel, Priester, Opfer, all diese Dinge, die gab es im Alten Testament, aber sie waren ein Vorläufer, der Schreiber sagt, ein Schatten der tatsächlichen Dinge. Und das Wirkliche, das Echte, das Original ist jetzt mit Jesus gekommen. Also wir haben eine Steigerung. Wir haben nicht, das Alte wird verworfen, Jesus, Gott hat einen neuen Plan, so Plan A, Plan B. Nein, es ist Plan A und Plan AA, die Fortsetzung von Plan A. Also die Weiterentwicklung. Es ist nicht ein Bruch zwischen Altem und Neuem Testament, sondern Kontinuität. Ein paar Dinge haben sich geändert, ein paar grundlegende Dinge haben sich geändert. Aber das Wesentliche eigentlich nicht. Und das wird ganz besonders deutlich in Kapitel 11. Kapitel 11 ist von Glauben die Rede. Und welche Glaubenshelden werden da angeführt? Alle alttestamentlich. Alle. Also im Alten Testament haben wir nicht einen anderen Glauben als im Neuen. Sondern, also wir werden nachher darüber reden, was sind die Unterschiede und was sind die Gemeinsamkeiten. Und man muss beides im Blick haben. Und ganz wichtig, es ist nicht, das Alte ist alles schlecht und das Neue ist halt anders, sondern das Alte war von Anfang an vorläufig und jetzt haben wir die Steigerung davon. Ich habe das mal in einem Bild veranschaulicht. Was ist das? Sind das 50 Euro? Ich verkaufe die für 20. Wer gibt mir 20 Euro dafür? Ihr gebt mir 20, ich gebe euch die 50. Das ist ein gutes Geschäft eigentlich. Will keiner? Was ist das Problem? Ihr habt gesagt 50 Euro. Sogar beidseitig. Ups. Also eigentlich sind es 2. Ist ein falscher? Na, geht so. Also ich habe schon einen echten kopiert. Also erstmal die lustige Erfahrung, die ich gemacht habe. Die meisten Kopierer und Scanner, die scannen sowas gar nicht. Die sind so programmiert, dass man Geldscheine nicht kopieren kann. Ich habe ihn überlistet, habe es trotzdem hingekriegt. Ein guter Geldfälscher. Ja, was ist das Problem an diesem Schein? Glaubt mir, ich habe einen echten 50er gescannt und kopiert. Falsche Farbe, ja? Falsche Farbe, falsches Papier. Was ist das Gute an diesem 50er? Meine Kinder mögen den. Die spielen damit ganz gerne in ihrem Einkaufsladen im Kinderzimmer. Und meine Kinder haben ganz viel Spielgeld. Also nicht selbstgemachtes, aber. Wofür haben meine Kinder Spielgeld? Was denkt ihr? Weil ich ihnen das echte Kindergeld nicht geben will, das ist der eine Grund.
Damit lernen wir, wie die echten umgehen.
Richtig, ganz genau. Also, es gibt Spielgeld, damit Kinder damit üben. Sie kennen das ja, sie sehen das, wie Erwachsene einkaufen. Wir geben Geld und kriegen dafür Waren im Aldi oder sonst wo. Und wir geben den Kindern Spielgeld, damit sie das zu Hause auch spielen können. Aber eigentlich ist das nur vorläufig, richtig? Wenn die Kinder 18 sind und ich denen immer noch so ein Taschengeld gebe, läuft das nicht. Dann sagen die, Papa, die Zeiten sind vorbei, gib mir echtes Geld oder ich gehe zum Jugendamt. Nein. Also Spielgeld hat eine gewisse Funktion. Eine Zeit lang kann man damit, man kann Dinge einüben. Ja, man gibt Geld, man kriegt Rückgeld, ist alles nur Spielgeld, ist alles nicht echt, aber man kann das tun. Und irgendwann mal gibt es das Original. Wenn die Kinder größer werden, verdienen sie echtes eigenes Geld und dann ist das Spielgeld Geschichte. Genau das ist das Konzept im Hebräerbrief in Bezug auf das Alte Testament. Es klingt ein bisschen drastisch zu sagen, im Alten Testament war das alles nur Spielgeld. Aber tatsächlich haben wir die Aussagen, dass die alttestamentlichen Rituale führten nicht zu dem, wozu sie eigentlich führen sollten. Es war nicht das Wahre, es war nicht das Echte. Aber es war von Anfang an klar, das Echte gibt es. Wir haben es nur noch nicht. So wie meine Kinder wissen, echtes Geld gibt es bei Papa im Portemonnaie. Aber im Spielladen spielen wir mit Spielgeld. Aber irgendwann mal kriegen wir echtes Geld. Genau das ist das Konzept. Und darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Ich glaube, jetzt ist Pause. 3 Minuten reichen, oder? Nein, ich glaube 10. Um 10 nach 10 machen wir weiter, ja?